Der Catastrophe Modeler, der beschäftigt sich mit Naturgefahren, Naturkatastrophen. Und wir sind hauptsächlich damit beschäftigt, Erstversicherern zu helfen, ihr Risiko für Naturgefahren zu verstehen und dann den Versicherungsschutz, den Versicherungsunternehmen brauchen, zu strukturieren und dann im Markt zu platzieren.
Für die Versicherung wird ja dieses schreckliche Wetter, was wir momentan an der ganzen australischen Ostküste haben, ein schwerer Verlust sein. Ist das etwas, was Leute wie Sie vorhergesehen haben?
Vorhersehen können wir das nicht, sonst wären wir, glaube ich, alle schon sehr viel reicher, als wir jetzt sind. Es ist nichts Un- oder Außergewöhnliches, was wir jetzt gerade erleben. East Coast Lows oder diese großen Tiefdruckgebiete passieren immer wieder, auch um diese Jahreszeit. Das, was sich jetzt gerade abspielt, ist sicher sehr extrem. Ob es außergewöhnlich ist, muss sich zeigen über die nächsten Tage, wenn alle Daten zur Verfügung stehen und wir das analysieren können. Aber es wird bestimmt einige Schäden geben und auch teuer werden für die Versicherungsunternehmen.
Es erheben sich aber schon Stimmen, die sagen, seht da, das ist das Global Warming, von dem wir immer gesprochen haben. Kann man da irgendwelche Indizien draus herausziehen, dass das Global Warming ist?
Es ist immer sehr schwierig, einzelne Wetterereignisse zu nehmen und die dann in Verbindung zu bringen mit Klimawandel. Den Klimawandel kann man sehen in den Daten, wenn man sich Langzeitstatistiken anschaut. Das einzelne Wetterereignis damit in Verbindung zu bringen, ist sehr schwierig. Wir können aber in den Langzeitstatistiken deutlich Signale erkennen. Und ich denke, dieses Jahr war sehr ungewöhnlich. Wir hatten einen sehr warmen Mai, gefolgt von einem abrupt ankommenden Winter und dann gleich abrupt darauf folgend dieses East Coast Low. Ungewöhnlich, nicht außergewöhnlich, aber doch ungewöhnlich.
Sie sagten, wenn man sich die Langzeitstatistik anschaut, kann man erkennen, dass es so etwas wie Global Warming wirklich gibt. Das ist interessant, denn inzwischen hat ja auch sogar unser Deputy Prime Minister zugegeben, ja, möglicherweise gibt es sowas wie Global Warming.
Egal, welche Daten man sich anschaut, man kann das einfach erkennen. Man kann erkennen, dass sich die Erdatmosphäre erwärmt hat über den Bereich der industriellen Revolution hinweg, über die letzten 100 Jahre. Diese Messungen sind einfach da, die kann man nicht wegreden. Und dass das plausibel und kausal damit zusammenhängt, was wir getan haben als Menschen, kann man eigentlich auch sehr deutlich sehen, wenn man sich die entsprechenden Statistiken anschaut.
Und es ist eben die CO2 oder der größere Anteil von CO2 in der Erdatmosphäre, das ist der Motor für das Global Warming.
Das ist richtig. Das ist unser Verständnis im Augenblick. Die sogenannten Treibhausgase, gemessen eben im CO2-Gehalt in der Atmosphäre. Man kann das ja sehr schön sehen, wenn man sich Klimamodelle anschaut und dort eben dieses anthropogene Forcing, wie sich das so schön nennt. Wenn man das ausschaltet, kann man einfach diese Temperaturveränderung nicht mehr modellieren und nicht mehr vorhersagen. Man braucht diesen Aspekt, um ein ähnliches Signal in den Modellen auch zu sehen.
Es ist also für Fachleute wie Sie überhaupt kein Zweifel, dass es Global Warming gibt und dass das fortschreitet.
Ja, für mich persönlich ist da überhaupt kein Zweifel da. Das schreitet voran und das kann schon ernstere Konsequenzen haben.
Was für Konsequenzen?
Wir können zum Beispiel sehen, wie sich die tropischen Wirbelstürme weiter polwärts bewegen. Man kann das messen und das hängt damit zusammen, dass sich die Wassertemperaturen erhöhen und mehr warmes Wasser dort zur Verfügung steht, wo es vorher nicht zur Verfügung stand und eben diese Energie dann dazu beiträgt, dass diese Wirbelstürme oder die Zugbahn dieser Wirbelstürme sich weiter in Richtung Pol ausbreiten können. Also in einigen Jahrzehnten könnten wir damit rechnen, dass Gebiete, die bisher nicht davon betroffen waren, durchaus hier und da tropische Wirbelstürme abbekommen.
Nun hatten wir ja zum Beispiel gerade erst vor knapp 6 Monaten in Paris die große Klimakonferenz von der UN geleitet. Und da wurden ja so gewisse Ziele eingerichtet weltweit, dass der CO2-Ausstoß reduziert werden soll. Kommt das zu spät? Kommt das zu langsam? Kann man dieses ganze Global Warming überhaupt noch umdrehen?
Es ist sicherlich alles sehr langsam, aber man muss das auch verstehen. Auf globaler Basis zusammenzuarbeiten ist einfach nicht einfach. Man muss sich zusammenraufen. Viele verschiedene Staaten und politische Systeme müssen übereinstimmen. Da sind immer viele wirtschaftliche Faktoren, die eine große Rolle spielen. Das ist einfach nicht so, dass man das sehr schnell erwarten kann. Ich bin relativ positiv eigentlich davon überrascht, was in den letzten ein, zwei Jahren passiert ist. Dieses Abkommen ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Wir müssen jetzt sehen, was passiert in den nächsten 5 bis 10 Jahren, wie das umgesetzt wird. Schöner wäre es natürlich, wenn das alles schneller passieren würde.
Sie sind ja nun ein Mann der Wirtschaft und Sie kalkulieren die Konsequenzen dieses Klimawandels. Wie sehen Sie denn, welche Kosten kommen denn auf uns zu?
Was wir erwarten können, sind im Versicherungsbereich, um da mal zu bleiben, ist ein Anzug in den Prämien. Wenn die Schadenfrequenz hochgeht und Versicherungsunternehmen einfach öfters für Naturkatastrophen bezahlen müssen, dann müssen die zwangsläufig auch die Prämien erhöhen. Das heißt, es wird auch den einzelnen Kunden am Ende betreffen, wenn die Versicherungspolice fürs Haus plötzlich teurer wird.
Mit dem Klimawandel, so sagt man, ist ja auch verbunden ein Anstieg des Meeresspiegels. Das heißt, da werden ja dann auch wahrscheinlich ganze Landstriche verschwinden und die Leute müssen umgesiedelt werden, Industrien müssen umgesiedelt werden. Das ist ja auch ein enormer Kostenfaktor, der da bewältigt werden muss.
Das ist ganz richtig und das ist wirtschaftlich und politisch einfach auch ein ganz zum einen interessantes und zum anderen ein sehr beängstigendes Thema. Was passiert denn mit diversen pazifischen Inselstaaten in den nächsten 50 oder 100 Jahren? Eventuell müssen diese Menschen umgesiedelt werden. Wo bringt man die denn hin und wie integriert man die in andere Staatensysteme, existierende Systeme und wer bezahlt das alles? Ich habe darauf keine Antworten. Ich bin sehr gespannt zu sehen, wie die Weltgemeinschaft dort zusammenkommen muss und wird, um damit umzugehen.
Ja, und sie wird sich wahrscheinlich relativ schnell und auch sehr gründlich zusammenraufen müssen. Das sind ja Probleme, die dann nicht nur auf den pazifischen Inseln, sondern auch an den Küstenstaaten hier Australiens und woanders, Bangladesch, anstehen. Das wird ja Millionen betreffen.
Das ist richtig. Ob das jetzt über Nacht und so schnell geht, wie wir uns das vielleicht dann populär wissenschaftlich vorstellen oder angetrieben von irgendwelchen Doomsday-Filmen, die es gibt, das weiß ich nicht. Ich denke, das ist ein doch relativ schleichender Prozess. Aber letztlich muss gehandelt werden und früher oder später und besser früher und man muss wirklich Strategien entwickeln. Ich denke, dass letztlich wir mit unseren ingenieurtechnischen Fertigkeiten daran gehen müssen und eben irgendwelche Levees bauen müssen, um diese flutgefährdeten Gebiete zu schützen. Ich denke, dass Umsiedeln im großen Stil nicht unbedingt die Lösung für dieses Problem sein wird, sondern eher vielleicht technische Lösungen vor Ort.